Horoskop. Hallo, herzlich willkommen, liebe Freirad-Hörerinnen und Hörer, zu Bioskop, dem Podcast der Austrian Biologist Association. Bei Bioskop, wie ihr wisst, beschäftigen wir uns unter anderem mit Umweltfragen und auch Krisen natürlich, also zum Beispiel Biodiversitätskrise kam schon öfters vor bei uns. Das hat man ja vielleicht als etwas präsent, das man sehen kann, würde ich jetzt sagen. Wir sprechen da von Insekten, Vögeln, Wirbeltieren im Allgemeinen, auch Pflanzen. Also ungefähr 25% der Tier- und Pflanzenarten seien wohl betroffen, sagte der Weltbiodiversitätsrat der Vereinten Nationen 2019 in einem globalen Assessment. Aber es gibt auch ein Artensterben, das offenbar im Verborgenen abläuft, nämlich im Mikrokosmos quasi unseres eigenen Körpers. Sozusagen eine Invisible Extinction. Das ist der Name der Dokumentation, der mich auf das Thema aufmerksam gemacht hat. Ich habe nämlich die Filmemacherin unlängst mal kennenlernen dürfen und sie hat mich da inspiriert, einen tieferen Blick auf das Thema zu werfen. Das werden wir jetzt machen und ich habe dazu einen Gast eingeladen. Mein Name ist Julia Ecker und ich freue mich jetzt, Dr. Verena Lentsch bei mir begrüßen zu dürfen. Hallo Verena.
Hallo Julia.
Verena kommt ursprünglich aus Südtirol, ist aber jetzt an der ETH Zürich tätig, nämlich im Department Health Sciences und Technology, also Gesundheitswissenschaften und Technologie bei Professor Emma Slack. Magst du dich kurz vorstellen, Verena?
Mache ich gerne. Also wie du schon erwähnt hast, ich komme aus Südtirol, habe dann in Salzburg und Linz molekulare Biologie studiert im Bachelor und Master. Ich habe dann während meines Studiums auch noch einen Ausflug nach London gemacht im Zuge vom Erasmus-Programm und bin dann für mein Doktorat an die ETH Zürich gekommen, das ich 2018 begonnen habe und letztes Jahr im Oktober abgeschlossen habe.
Ah, sehr gut. Was fasziniert dich jetzt so? Weil ich habe gehört, du bist ja auch mit Mikrobiologie zugange, auch wenn du molekularbiologisch ausgebildet bist, das greift ja ineinander.
Genau, also es ist einfach wahnsinnig faszinierend, wenn man überlegt, was in und auf einem stattfindet. Also wir haben auf und in unserem Körper mehr Bakterien, als wir humane Zellen haben. Und allein diese Masse und was für einen Einfluss diese Masse auf uns haben kann, das ist einfach wahnsinnig faszinierend.
Aber ich vermute mal, das mit den 2 Kilogramm, ist das eine Legende, dass wir da 2 Kilogramm Mikroorganismen in uns haben oder kommt das tatsächlich hin?
Also neueren Nummern und auch Gewichtsschätzungen sagen eigentlich, dass es eher 200 Gramm sind. Es wurde früher tatsächlich fast 10-fach überschätzt, aber 2016 wurde das Ganze nochmal korrigiert.
Okay, aber trotzdem 200 Gramm, gar nicht ohne, wenn man so denkt. Ja, dieses Mikrobiom eben, die Summe dieser Mikroorganismen in und auf unserem Körper, die haben ja eine ganz spezielle Rolle und diese Rolle untersucht auch dieser Dokumentarfilm. Da geht es dann speziell um gesundheitliche Aspekte, auch um so Sachen wie Übergewicht, Asthma, Diabetes, Allergien, aber da werden wir noch drauf kommen, auch Autismus sozusagen. Und wir folgen in diesem Film auch 2 Wissenschaftlern dann quasi ins Labor. Martin Blaser, der bekannt ist als Autor von The Missing Microbes und seiner Frau gleichzeitig, aber auch Wissenschaftlerin Maria Gloria Dominguez-Bello, die ganz gerne Gloria genannt wird, wie sie im Film dann auch sagt. Ich fand die Chemie, die zwischen den beiden herrscht, wirklich sehr cool. Also ich meine, das muss man auch erstmal aushalten, dass man das Mikrobiom-Thema quasi ständig hat am Tisch und zu Hause und bei der Arbeit und überhaupt. Ja, Martin Blaser sagt ziemlich schnell, ziemlich bald am Anfang, we have lost more than 50% of our internal biodiversity and this has consequences. Verena, steht es denn wirklich so schlecht um unser inneres Leben, sage ich jetzt mal? Was ist so deine Einschätzung oder dein Gefühl?
Also es ist definitiv im Feld bekannt, dass es einen Verlust von bestimmten bakteriellen Spezies gibt. Und das ist vor allem in dieser westernized population, also in Leuten, die in Europa oder in Amerika leben, der Fall. Und man kommt da eigentlich immer mehr darauf, weil man auch so ursprünglich lebende Stämme und Völker sich mehr anschaut und dort festgestellt hat, die haben noch bakterielle Spezies und Stämme, die man in unseren industrialisierten Ländern gar nicht mehr findet. Woher jetzt die 50%, also die Nummer ist mir persönlich so nicht bekannt, aber Martin Blaser ist ein bekannter Wissenschaftler im Feld. Kann gut sein, dass er da besser informiert ist, als ich es bin.
Ja, das ist auch so eine Sache der Wissenschaft, oder? Wenn man das googelt, dann kriegt man immer wieder unterschiedliche Werte überall. Das hängt dann stark davon ab, was man sich anschaut, nicht? Und wo man sich es anschaut. Eigentlich besteht das Mikrobiom ja aus ganz verschiedenen Spezies, oder? Meines Wissens gibt es ja Bakterien, es gibt auch Pilze, es gibt irgendwie Archaea, es gibt Viren. Wie ist denn da so das Verhältnis?
Genau, also Viren, also gerade die Viren, die Bakterien befallen, sind tatsächlich am allerhäufigsten im Darm. Dann kommen danach eigentlich die Darmbakterien und dann an dritter und vierter Stelle die Pilze und Archaea. Tatsächlich ist die ganze Mikrobiota-Forschung aber vor allem auf Bakterien fokussiert, was sicher auch einfach daran liegt, dass die technischen Möglichkeiten, die man hat, um Bakterien zu erforschen, am größten sind. Und oft, wenn von Mikrobiom gesprochen wird, beziehen sich viele Leute doch nur auf die Bakterien, obwohl die anderen Arten genauso dazugehören.
Was ist zu deiner Ansicht nach die größte Herausforderung? Ist es schwierig mit dem Kultivieren? Ist es schwierig mit der Bestimmung?
Genau, also früher war also das Kultivieren ein ganz, ganz großer Faktor, der neues Wissen verhindert hat. Unser Darm ist anaerob, das bedeutet, es gibt keinen Sauerstoff in unserem Darm, beziehungsweise nur ganz am Rand, wo dann auch wirklich das humane Gewebe anfängt. Und allein diese Möglichkeit, Bakterien anaerob zu kultivieren, hat einfach eine Weile gedauert, bis man das entwickelt hat. Zudem, um ein Bakterium kultivieren zu können, muss man wissen, was genau braucht es zum Wachsen. Und dieses Wissen zu haben, ist einfach extrem schwierig, wenn man auch gar nicht weiß, was man eigentlich sucht. Die Fortschritte in der Technik haben eigentlich so eine recht große Revolution in der Mikrobiomforschung ermöglicht, und zwar durch dieses DNA-Sequenzierung. Und die erlaubt jetzt auch, ohne dass man Bakterien kultivieren können muss, sie zu entdecken in unserem Darm, beziehungsweise in Proben, die aus dem Darm kommen.
Vielleicht müssen wir da auch ganz kurz mal so den Stand der Forschung schildern. Was weiß man denn jetzt aber dann trotzdem schon? Wozu braucht es das Mikrobiom oder wo hat es wirklich eine spezielle Rolle, könnte man sagen?
Gut, das Mikrobiom hat in ganz, ganz vielen Aspekten eigentlich eine wichtige Rolle. Ich meine, wenn wir über unseren Darm reden, ist wohl die offensichtlichste Rolle Verdauung. Also die Bakterien helfen uns bei der Verdauung, also der humane oder Säugetierwirt kann einfache Zucker zum Beispiel gut verdauen und direkt im Dünndarm aufnehmen. Und alles andere, wie zum Beispiel Ballaststoffe, die gelangen dann in unseren Dickdarm und werden dann von unserem Mikrobiom weiter aufgespaltet und uns zur Verfügung gestellt. Es gibt allerdings auch noch einige andere Funktionen, die unser Mikrobiom für uns übernimmt. Zum Beispiel hilft es uns gegen Pathogene, also Krankheitserreger, zu schützen, indem es einfach schon die Nischen besetzt, weil unser Darm, allein dadurch, dass wir Lebensmittel aufnehmen, ist natürlich extrem reich an Nährstoffquellen. Und Pathogene können da genauso gut wachsen, wenn unser Mikrobiom uns nicht davor schützt.
Das heißt eigentlich, ein ausgewogenes Mikrobiom, da sind alle Nischen besetzt und da kann jetzt kein anderer Erreger sich so dazwischen drängen, würde ich jetzt mal sagen. Das wäre dann eigentlich ein gutes Mikrobiom oder ein gesundes.
Genau, also im Idealfall soll das Mikrobiom einfach die Funktionen mit so, also was auch für die Verdauung nötig ist, übernehmen können. Aber es soll dann auch einfach eine gewisse Stabilität haben und wirklich alles besetzt haben, um uns zu schützen. Das gibt aber jetzt sicher nicht das eine Mikrobiom, sondern es können verschiedene Spezies können dieses gute Mikrobiom ausmachen. Also es gibt jetzt wirklich nicht nur das ist gut und alles andere ist schlecht.
Aber trotzdem scheint es eine Referenz zu geben, wenn wir von Ausrottung quasi sprechen oder von Artensterben sozusagen. diese Referenz, die hat wohl auch mit Bevölkerungen zu tun oder Völkern zu tun, wo das jetzt vielleicht nicht so ist wie in der westlichen Bevölkerung, weil du vorhin die westliche Bevölkerung angesprochen hast. Da sieht man ja das besonders, dass diese Spezies weniger werden, oder? Wie ist das mit dieser Referenz? Da nimmt man indigene Stämme. Wie kann man sich das aber vorstellen? Inwiefern unterscheiden sich die von unserem Mikrobiom jetzt vielleicht?
Also wenn wir uns weiter auf die Ernährung fokussieren, ist in den industrialisierten Ländern einfach aufgrund unseres Lebensstils, wir haben viel mehr Fertigprodukte, industrialisierte Zucker und so weiter. Viele von diesen Stoffen können vom Wirt selber schon verdaut werden. Das heißt, wir füttern unsere Mikroben nicht mehr. Andere Sachen wie zum Beispiel erhöhte Fettgehalt in unserer Nahrung sorgen dafür, dass wir zum Beispiel viele Gallensalze ausschütten. Und nicht alle Bakterien kommen gut mit einer erhöhten Konzentration an Gallensalzen zurecht. Das heißt, solche Faktoren können zu einer Ausrottung führen. In ursprünglicheren Bevölkerungsgruppen oder naturnah lebenden Stämmen ist es so, dass die sehr viel mehr ballaststoffreicher essen und einfach sehr wenig industrielle prozessierte Nahrung zu sich nehmen und deswegen viel mehr verschiedene Mikroben auch gefüttert werden im Prinzip über die Nahrung.
Da gibt es im Film so eine lustige Szene, wo Gloria eben nach Venezuela fährt, wo es so ein Projekt gibt, ein Forschungsprojekt. Und sie sammelt da tatsächlich Stuhlproben ein und die Leute sind ja ganz erstaunt und sagen, bist du den langen Weg hergekommen, um da quasi meinen Stuhl zu untersuchen irgendwie? Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, das wird mir auch schräg vorkommen wahrscheinlich. In der Doku wird ja auch die Rolle der Antibiotika thematisiert. Martin Blaser hat auch eine Tochter, die nach dem Verzehr von Ceviche, glaube ich, Probleme gehabt hat. Die musste dann wirklich sehr starke Antibiotika nehmen und dann ist Zöliakie dazugekommen und so weiter und so fort. Und er hat diesen Konnex nicht gleich gemacht, dass das jetzt wirklich auch das Mikrobiom stark beeinflusst haben könnte und die Antibiotika da auch wirklich sehr stark eingegriffen haben könnten, weil das ja immer wieder gemacht wurde. Und auch die beiden Filmemacher, von denen diese Doku stammt, nämlich Sarah Schenk und Stephen Lawrence, haben das ein bisschen aus ihrer eigenen Geschichte auch mitgebracht. Deswegen waren sie sensibilisiert auf dieses Thema. Sarah Schenk hat zum Beispiel eben eine Tochter, die eben an einer Lebensmittelallergie leidet, aber das wussten sie nicht und die hat sie aber entwickelt und da waren aber vorher auch Antibiotika im Spiel, wo man gedacht hat, das hat das zumindest vielleicht nicht direkt verursacht, aber begünstigt sozusagen. Und Stephen Lawrence, der hat das am eigenen Leib erfahren, weil der eine Parasiteninfektion hatte und dann wirklich starke Antibiotika auch nehmen musste. Wie ist das mit den Antibiotika? Weil das ist jetzt so ein zweischneidiges Schwert, oder? Gleichzeitig kann man jetzt an unterschiedliche Infektionen denken und sagen, ja, wenn wir jetzt Penicillin nicht gehabt hätten, würde es um uns jetzt auch nicht so gut stehen, oder?
Genau, also Antibiotika ist wirklich ein zweischneidiges Schwert. Also ich möchte es definitiv nicht schlecht machen, weil es wahnsinnig viele Leben gerettet hat. Also seit den Anfängen vom 20. Jahrhundert ab. Allerdings, ja, es kann einfach einen großen Einfluss auf unser Mikrobiom haben. Und da gibt es auch tatsächlich zwei Aspekte. Den einen Aspekt, den ich auch in meiner Forschung ein bisschen mehr im Fokus hatte, ist die Antibiotikaresistenz, die extrem aufkommt. Und dann der andere Aspekt eben der Einfluss von Antibiotika auf unser Mikrobiom. Das spielt auch beides irgendwo zusammen. Und zwar, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Fallbeispiel nehmen, wir haben eine Infektion mit, sagen wir, E. coli oder Salmonella, also irgendwas, was unseren Darm befällt. Und wir kommen aufgrund von einer Immunschwäche unsererseits oder einer anderen Erkrankung nicht mit dieser Infektion klar und können die nicht selber bereinigen. Da helfen Antibiotika uns wirklich wahnsinnig und es ist dann auch einfach wichtig, diese Antibiotika zu nehmen, um dieses Überleben in dem Moment zu sichern. Allerdings kann es passieren, also es passiert absolut, dass der Rest vom Mikrobiom auch geschädigt wird, weil Antibiotika wirken nicht unfassbar spezifisch. Also es kommt ein bisschen auf die Antibiotika-Klasse drauf an, wie spezifisch sie wirkt. Aber wir hinterlassen da einen Schaden. Also es ist immer so ein bisschen ein Rundumschlag. Der andere Aspekt ist, dass wir auch gerade wenn Antibiotika nicht eingenommen werden wie verschrieben und früher abgesetzt werden oder so, dass Antibiotikaresistenzen extrem gefördert werden und dann solche bakteriellen Infektionen wirklich unheilbar sind und wirklich zum Tod führen.
Ja, da gibt es ja auch dieses Clostridium difficile, was im englischen Raum so, ja, ich sage jetzt mal cool als C. diff bezeichnet wird. Das ist ja auch ein weltweit vorkommendes Bakterium, auch im Darm von Menschen, eben aber produziert diese Exotoxine, soweit ich weiß, die dann die Darmwand schädigen und die können dann Enteritis auslösen, also eine Art ja, sehr schlimme Darmentzündung oder akute Darmentzündung. Und da ist es wohl auch so, oder, dass das Problem darin bestand, dass jetzt immer mehr resistente Stämme sich gebildet haben und das dann auch so ein bisschen die ganze Geschichte schwierig macht.
Genau. Also C. diff-Infektionen sind halt wirklich so ein ganz typisches Beispiel auch, was passiert, wenn man öfter Antibiotikum nimmt. Und das wird dann wirklich zurückgeführt auf so eine Dysbiose, also so ein Ungleichgewicht von unserem Mikrobiom. Und wenn man dann mit Antibiotikum behandelt, selbst wenn man am Anfang einen Stamm hat, der noch anspricht auf das Antibiotikum, bringt man halt, also man verfestigt eigentlich dieses Ungleichgewicht vom Mikrobiom und hat gleich wieder eine Nische offen in unserem Darm für eine neue C. diff-Infektion. Und wenn einzelne Zellen überleben, lernen die halt das Antibiotikum quasi kennen und können Resistenzen entwickeln mit der Zeit.
Eine Art, wie man dem versucht, irgendwie gegenzusteuern, sage ich jetzt mal, das ist FMT. Das wäre Fecal Microbiota Transplant. Eine spezielle Methode, die ich persönlich jetzt, von der ich persönlich noch nicht so viel gehört hatte, und ich war schockiert, als ich das in dieser Doku gesehen habe, was da eigentlich passiert. So quasi ganz einfach ausgedrückt werden Fäkalien oder wie nennt man das? Wird der
Stuhlcode.
Genau, wird der Code oder Stuhl beim einem Patienten oder bei einer Person rausgenommen, die gesund ist, und wird dann quasi tatsächlich rein transplantiert in die andere Person. Und ich habe da skurrile Bilder gesehen von einem Mixer, wo das dann aufgemixt wird und dann in eine Art Spritze oder sowas ähnliches dann umgefüllt wird und eingeführt wird. Das muss man dann auch sagen. Also,
genau. Also es ist wahrscheinlich nicht die Behandlung, die sich jeder vorstellt, wenn er ins Krankenhaus geht, aber es ist tatsächlich die mit Abstand am effektivste Behandlung gegen Clostridioides difficile Infektionen. Es muss auch nicht unbedingt oral eingenommen werden, es wird auch teilweise rektal gegeben. Aber ja, also das hilft wirklich, wenn man diese wiederholenden Infektionen hat, am besten. Allerdings, es wird nicht wahnsinnig gerne gemacht, diese FMT, weil wir zurzeit noch relativ wenig über unser Mikrobiom wissen. Also wir wissen sehr viel, aber gleichzeitig wissen wir auch noch so viel mehr nicht zurzeit, dass es nicht wahnsinnig gerne gemacht wird, weil man nicht weiß, was für andere Krankheiten man damit begünstigen könnte.
Liegt das an der Spenderperson oder?
Genau, also das liegt wahrscheinlich auch an Interaktionen, weil was ich bisher noch gar nicht erwähnt habe, ist, dass unser Mikrobiom auch extrem wichtig ist für unser Immunsystem, und das trainiert quasi unser Immunsystem gerade am Anfang von unserem Leben und hat dadurch einen riesengroßen Einfluss. Aber es gibt relativ viele Krankheiten, die mit dem Mikrobiom auch assoziiert wurden, wobei man da die genauen Interaktionen einfach nicht kennt. Und solange das immer noch ein Risiko ist, also man möchte quasi nicht die eine Krankheit mit einer anderen ersetzen.
Ja, man sieht, also in der Doku gibt es da auch ein sehr sprechendes Bild von einem Mäuse-Experiment tatsächlich, wo man das ausprobiert hat, ob durch die FMT sozusagen von einer, wie soll ich sagen, vorbelasteten Person zum Beispiel, was Schwergewicht betrifft oder so, oder einer anderen Krankheit, ob das übertragbar ist durch die FMT. Ein bisschen scheint es ja schon so zu sein, aber eben, wie du gesagt hast, ich glaube, die genauen Mechanismen sind da noch so ein bisschen im Schatten oder verborgen. Im Film sieht man aber auch, dass zum Beispiel Autismus mit FMD behandelt wird, ist jetzt falsch ausgedrückt. Sagen wir so, autistische Kinder, das wurde in dem Fall in China gezeigt, haben auch diese FMD-Behandlung bekommen und da schien es denen dann besser zu gehen. Aber in welchem Licht kann man sowas sehen?
Genau, also das ist eigentlich so quasi, ich würde sagen, einer von den neuesten Zweigen der Forschung rund ums Mikrobiom, die sogenannte Gut-Brain-Achse, also die Darm-Hirn-Achse, weil man, sei es auch durch so korrelative Studien, festgestellt hat, dass das Mikrobiom auch anders ist, wenn irgendwelche Hirnkrankheiten vorhanden sind. Aber wie gesagt, der Zweig der Forschung ist noch relativ neu und Forschung dauert einfach eine gewisse Zeit. Deswegen ist man da auch mechanistisch noch nicht wahnsinnig weit, aber man ist da aktiv am Forschen, wie unser Darm auch unser Hirn beeinflussen kann.
Ich glaube, ein bisschen kennt man es vielleicht, wenn man jetzt so die Psyche betrachtet, oder? Es gibt ja durchaus Leute, die vielleicht Bühnenmenschen eigentlich wären, aber dann so aufgeregt sind, dass sie noch ganz dringend auf die Toilette müssen oder ja, oder es auch zu unangenehmen Magenverstimmungen führen kann.
Genau, also tatsächlich kennen wir es wahrscheinlich eher in die andere Richtung mit stressinduzierten Magen- oder Darmproblemen. Und das ist definitiv auch was, was jetzt erforscht wird.
Denkst du, das ist was, was zugenommen hat auch?
Also es gibt einen extremen Anstieg in verschiedenen Krankheiten. Allerdings ist es recht oft in industrialisierten Ländern. Wie, an was das genau liegt, ist nur in manchen Fällen wirklich genauer aufgetrennt. Aber zum Beispiel für Inflammatory Bowel Disease, also IBD, also was ulcerative Colitis ist oder die Crohn-Krankheit. Da gibt es jetzt relativ neue Studien, die auch noch nicht publiziert sind, die wirklich festgestellt haben, dass ein hoher Stresslevel diese Krankheit nicht verschlechtert.
Mhm. Im Film sieht man auch ein Beispiel, da geht es um Diabetes, glaube ich, also um Blutzuckerspiegel, oder? Die sehr stark schwanken. Wenn du dich erinnerst, ich glaube, das war das Beispiel, das wir vom Israel aus gesehen haben. Also das waren die israelischen Forscher. Und die haben ja auch so ein bisschen untersucht, kann man das schaffen, über das Mikrobiom das Ganze wieder so ein bisschen einzupegeln. Aber hast du da was gehört? Ist da schon was geglückt in die Richtung oder ist man nur noch ganz am Anfang wahrscheinlich?
Also das sind sicher Studien, wo man noch sehr am Anfang ist und vor allem der Weg von wir als Wissenschaftler lesen eine Studie dazu, bis es kommt wirklich auf den Markt. Das sind eigentlich 10 bis 20 Jahre im Regelfall. Wo genau die jetzt stehen mit klinischen Studien, weiß ich nicht. Aber es wird auf jeden Fall Sinn machen, dass unser Mikrobiom auf unseren Blutzucker einen Einfluss nehmen kann.
Wir haben ja vorhin über die FMD gesprochen und mir ist da noch was eingefallen. Ich habe da was gelesen, dass das eigentlich ja schon sehr alt ist. Das ist ja keine neue, ganz, ganz neue Methode. In China gab es da offensichtlich sowas wie eine Dragon Soup. Und das waren wohl so Fäkalien oder auch Bakterien irgendwie und Urin gemischt. Und das war wohl so gelblich und das musste man dann trinken. Da war ich dann auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich danach nicht kränker wäre als vorher irgendwie.
Ich muss sagen, die Info, die habe ich auch erst im Film kennengelernt, wobei mir FMTs davor eigentlich auch schon ein Begriff war.
Ja, ich habe das dann eben nachgelesen, weil ich schauen wollte, ob es das wirklich gab. Es gab es wohl wirklich, aber ich kann mir das wirklich nicht sehr gut vorstellen.
Aber tatsächlich auch eins von den probiotischen Bakterien, die eigentlich mit am prominentesten sind, Escherichia coli, Nissl, 1917 heißt der Stamm. Der wurde auch aus dem Stuhl von einem Soldaten isoliert, der im Ersten Weltkrieg als einziger nicht krank geworden ist. Und der ist bis heute noch sehr viel auf dem Markt. Ohne Stuhl jetzt, also in isolierter Form.
Probiotika, vielleicht müssen wir den Begriff so ein bisschen erklären. Das ist eigentlich, wenn man versucht, diese Nischen wieder voll zu besetzen, oder von denen wir vorher gesprochen haben.
Genau, also Probiotika sind einfach lebende Mikroorganismen, die im Darm eine Funktion erfüllen sollen. Ob das jetzt die Besetzung einer Nische ist oder dass sie irgendein Lebensmittel aufspalten sollen oder so, Also die können verschiedene Funktionen haben. Allerdings, wenn die Nische nicht offen ist, können die sich gar nicht ansiedeln. Das heißt, man isst sie und sie kommen dann gerade wieder raus, sodass man eine FMT machen könnte.
Okay, das heißt eigentlich von diesen Joghurts oder so, da ist nicht so viel zu halten. Oder wenn da drauf steht, oh, da sind so und so viele probiotische Stämme drin und das hilft jetzt ihrer Gesundheit.
Also es kann definitiv helfen, gerade wenn man ein Ungleichgewicht hat. Und was jetzt gerade bei so einem Joghurt noch ein Vorteil ist, gegenüber man nimmt jetzt nur eine Kapsel mit Bakterien, ist, dass dadurch auch gleich Nahrung für die Bakterien quasi zugeführt wird. Das ist nämlich das andere große Feld, sind die Präbiotika. Also das sind dann einfach Nährstoffe für unsere Bakterien. Wenn man jetzt beides zusammennimmt, kann es sein, dass man durch diese Präbiotika-Einnahmen eine Nische quasi öffnet für Bakterien.
Mhm. Aber dann wird es sinnvoll oder sinnvoller sein, es erstmal irgendwie feststellen zu lassen, oder? Also wie es quasi um das Mikrobiom steht, aber das dürfte auch schwierig sein.
Also man fängt an, da Versuche zu machen in die Richtung wirklich personalisierte, also es gibt ja Ernährungsberatung, also wirklich da personalisierte Ernährung, aber auch personalisierte Medikamentengabe und aber auch so dieses Mikrobiom anschauen, weil das Mikrobiom hat tatsächlich auch einen recht großen Einfluss darauf, wie die Medikamente wirken. Also es werden mehr Versuche unternommen, aber es ist jetzt noch nicht wirklich klinikreif.
Wie ist das eigentlich, weil im Film gab es auch etwas, was mich so ein bisschen nachdenklich gestimmt hat und du hast das vorher kurz angesprochen. Du hast gesagt, dieses Mikrobiom, auch mit dem zusammenhängend mit dem Immunsystem, das baut sich auf, wenn man quasi, man wird geboren, oder, und man wächst und dann festigt sich das so und das verändert sich dann auch mit der Nahrung und so weiter. Wie ist das jetzt eigentlich, wenn man zum Beispiel Kaiserschnitt hat? Im Film wird das eben angeschnitten, dass das durchaus schwierig sein könnte und dass man da auch versucht, da entgegenzuwirken. Wie siehst du das?
Also das ist definitiv ein recht großer Faktor. Also normalerweise, also im Uterus, also in der Gebärmutter, ist das Baby steril. Und während der Geburt oder direkt nach der Geburt findet die Kolonisierung mit Mikroorganismen statt. Diese Mikroorganismen sind natürlich massiv verschieden, wenn ich einen Kaiserschnitt mache. Und die Babys haben dann wirklich hauptsächlich Hautmikroorganismen von der Mutter, die man in und auf ihnen findet, während die Babys, die vaginal geboren werden, haben dann wirklich ein vaginales oder Darmmikrobiom auch in sich. Und das hat durchaus einen relativ großen Gesundheitseffekt. Also diese Kaiserschnittbabys haben deutlich häufiger dann Immunkrankheiten, wie zum Beispiel Allergien später in ihrem Leben.
Mhm. Ja, und wahrscheinlich wird das jetzt auch nicht so häufig gemacht, oder das dürfte bei uns wahrscheinlich noch keine Standardbehandlung sein, dass man die Babys sozusagen bedeckt wieder mit diesem.
Nee, also das ist wirklich noch nicht Standard, wobei das anscheinend einen wirklich guten Effekt hat. Also was man da macht, ist ja, dass man einfach ein steriles Tuch nimmt, der Mutter vaginal einführt und dann das Baby damit abreibt, um eben diese erste Besiedlung in die richtigen Wege zu leiten. Was allerdings häufiger schon gemacht wird, ist, dass Babys Probiotika bekommen. Aber es kommt dann auch ein bisschen darauf an, ob die jetzt früh geboren sind oder nicht.
Mhm. Ja, ein bisschen ist es dann auch vielleicht die Frage, oder ich glaube, da versucht man Zusammenhänge zu erkennen, ob diese Kinder dann zum Beispiel auch mehr Allergien entwickeln oder schneller Allergien entwickeln. Wo kommen die manchmal her? Wie ich es vorher erwähnt habe von der Sarah Schenk, die Tochter, das war so ein Fall, da hat man tatsächlich einen Allergentest gemacht, weil die Schwester allergisch war auf Nüsse, glaube ich, war es. Und die kleine Schwester, die hatte da aber nichts. Und deswegen ist man davon ausgegangen, das ist okay. Und da wurden dann auch Nüsse gegessen und so weiter und so fort. Und plötzlich hatte die einen anaphylaktischen Schock. Und da war man dann schockiert, man hat dann festgestellt, dass die plötzlich wirklich auch so eine Allergie ausgebildet hatte, aber vorangehend auch gab es dann wirklich sehr viel Antibiotikagabe wegen einer anderen Infektion und so. Und so hat man sich überlegt, okay, das könnte damit zusammenhängen. In dem Fall war es jetzt nicht Kaiserschnitt bezogen, aber ja, heranwachsende Kinder, die sind da ja wirklich, da können die Einflüsse vielfältig sein, oder? Glaubst du jetzt zum Beispiel, sagen wir mal so, Kinder auf einem Bauernhof, die könnten da ja mehr Berührung haben, auch mit Pathogenen und mit Keimen und mit allem Möglichen. Also deren Mikrobiom an und für sich, das wird vielleicht noch ein bisschen mehr trainiert. Vielleicht ist auch die Diversität an Nährstoffen noch größer. Möglicherweise, das traue ich mich jetzt nicht, diese Behauptung aufzustellen. Aber glaubst du, dass man da im Kindesalter schon was machen könnte?
Also davon bin ich tatsächlich überzeugt. Das wird jetzt wahrscheinlich auch für meine Zukunft mein Forschungszweig noch mehr werden. Aber es gibt Studien, die zeigen, dass wenn die Mutter auf dem Bauernhof sich aufhält oder auch das Kind, dass Allergien deutlich seltener sind. Also, und es gibt so diesen Begriff Window of Opportunity, also quasi Fenster der Möglichkeiten, wenn ich das jetzt mal so wörtlich übersetze ins Deutsche. Und das ist wirklich eine relativ klar abgesteckte Zeit, wie es scheint, in dem viel richtig oder viel falsch gehen kann. Allerdings wird das Ganze auch jetzt erst relativ seit kurzem genauer erforscht. Aber es gibt wirklich sagen wir mal, in dem ersten Jahr des Lebens von einem Kind gibt es wahnsinnig viele Möglichkeiten, was richtig oder was auch falsch gehen kann.
Ich habe da von einer finnländischen Studie gehört, wo offensichtlich, ich glaube, das war in einem Kindergarten, und da hat man das Erdreich dort oder den Boden, der dort war, so ein bisschen angereichert mit allem Möglichen und hat dann mal geschaut, ob das einen Einfluss hat, ob sich das irgendwie verbessert. Ich glaube, es hat sich schon verbessert irgendwie, aber ob man diese Korrelation dann genau feststellen konnte, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Der Wissenschaftler, von dem ich das gehört habe, der meinte dann, es kann auch in die andere Richtung gehen, dass sich die Leute dann sagen, hey, dann brauchen wir auch keine Hände mehr waschen, weil dann ist eh gut, wenn Kinder und vielleicht auch noch Erwachsene da ihr Mikrobiom stärken. In die Richtung soll es aber nicht gehen, oder?
Nein, also in die Richtung soll es nicht gehen. Und wenn wir jetzt mal beim Händewaschen bleiben, was wir von unseren Händen in uns, auf uns verteilen, sind einfach die ganzen Mikroorganismen, die wir aus allen möglichen Orten aufnehmen. Und das sind nicht zwingend die guten. Während wenn wir die Hände waschen, sind wir wieder bei unserem eigenen Mikrobiom. Da gibt es tatsächlich so ein ganz spannendes Experiment, was man gern in so anfänglichen Praktika für Mikrobiologie macht, das Händeabdrücke auf Agar. Und das macht man gern einmal vor dem Händewaschen, nach dem Händewaschen und nach dem Desinfizieren von der Hand. Und das ist ganz interessant, also am meisten wächst tatsächlich nach dem Händewaschen, aber weil unsere Haut aufgeweicht wird und unser eigenes Mikrobiom kommt. Und wenn sich unser Mikrobiom stabilisiert hat, nach den ersten 2, 3 Lebensjahren ist es relativ stabil, dann möchten wir das, wenn wir uns gesund fühlen, eigentlich auch eher behalten und nicht mit Pathogenen torpedieren.
Weil wir vorhin auch über Clostridium difficile gesprochen haben, das kommt ja auch im Darm vor. Ist das ein Bakterium, das normalerweise im Darmmikrobiom auch zu finden ist, oder ist das immer eine Art Infektion?
Das ist normalerweise schon eigentlich eine Infektion, wobei Sachen, die nicht vorhanden sind im Darm, also dieses generelle Nichtvorhandensein ist immer sehr schwierig als Wissenschaftler so zu bezeichnen, weil wir einfach in unseren technischen Möglichkeiten ein Limit haben, wo wir Sachen noch detektieren können. Und das ist, da wir in unserem Darm ungefähr 10 hoch 13 Bakterien haben, also es sind 10.000 Milliarden, vielleicht kann man mit der Zahl mehr anfangen, ist dieses Detektionslimit im Vergleich zu dem ganzen Rest relativ hoch. Also wirklich das, was nicht da ist, können wir im Endeffekt nicht sagen. Allerdings, wo wir noch bei dem Clostridium difficile sind, ganz interessanter Fakt ist, dass zum Beispiel neugeborene Babys, die können diesen Erreger haben und denen, die entwickeln keine Krankheit dadurch. Man weiß nicht wieso, aber ich finde es wahnsinnig interessant sowas. Also das Immunsystem ist am Anfang des Lebens wirklich auch noch anders und übrigens auch das Mikrobiom.
Ja, ich habe tatsächlich gelesen, sogar bei kleinen Kindern ist das noch deutlich häufiger, dass es dieses Bakterium gibt im Darm, als bei Erwachsenen dann. Oder man kann es wenigstens dort noch häufiger nachweisen, sagen wir es mal so.
Genau, aber sie erkranken eben nicht daran.
Ja, spannend. Das ist mega spannend. Ja, und dann gibt es jetzt auch noch so ein spannendes Projekt in dem Zusammenhang. Nicht mit Clostridium difficile per se, aber dahingehend, was denn dieses Mikrobiom für uns noch leisten kann und ob wir das, wie soll ich sagen, managen können irgendwie oder steuern können. Derzeit passiert was ganz Interessantes in der Schweiz, in Gstaad, das ist so 5,5 Stunden von Innsbruck entfernt. Da wird in einem Bunker ein Tresor eingerichtet, sage ich jetzt mal so. In diesen Tresoren, ich glaube es sind mehrere, da werden Mikroorganismen dann bei minus 196 Grad Celsius gelagert. Es sind Stuhlproben, so wie ich das verstanden habe, mehr oder weniger aus aller Welt. Und die Idee dort ist, dass man das quasi konserviert. So ähnlich wie bei der Global Seed Bank, die man vielleicht kennt, wo man sagt, okay, man behält dort die Samen auf für den Fall der Fälle und wenn man dann was braucht, dann kann man dort quasi nachschauen und das vielleicht auch nochmal nachzüchten. Und so ähnliche Hoffnungen setzt man in diesen Tresor, der da von sehr dicken Mauern umgeben ist. Man darf da innen auch übrigens keine Fotos machen und auch nicht filmen. Da ist die Schweizer Armee sehr, sehr streng. Auch das ist im Film ganz kurz zu sehen. Vielleicht in dem Zusammenhang muss ich jetzt auch noch erwähnen, wer das eigentlich initiiert hat. Das war nämlich die Gloria Dominguez, die auch in diesem Film eine Protagonistin ist. Die hatte diesen Tresor zuerst bei sich. Aber der stand halt in den USA nicht gerade günstig, weil dann hast du Hurricanes und dann hast du Überschwemmungen und alles Mögliche. Und so haben sie einen Ort gesucht weltweit, wo sie das aufbauen können. Und 2021 hat die Schweiz diesen Zuschlag erhalten. So, und wir waren vorhin bei der Idee. Die Idee ist jetzt, dass man dort eine Art Bibliothek hat und falls es sich herausstellen sollte, dass für bestimmte Tumorerkrankungen, auch für Diabetes zum Beispiel oder Asthma, dass da gewisse Mikroorganismen wichtig wären, weil sie das vielleicht verhindern oder sagen wir positiv darauf einwirken könnten, dann könnte man da nachschauen, die vielleicht auch, vielleicht wäre die Idee, dass man da auch wieder was züchten könnte, aber das dürfte ja nicht ganz einfach sein, nach dem, was du uns heute auch erzählt hast.
Also ich finde es ein super Projekt, auf jeden Fall diese Diversität zu erhalten, die es gibt in unserem Mikrobiom. Allerdings, bis wir wirklich so weit sind, dass wir das so gezielt machen können, ich glaube, da ist der Weg einfach noch relativ lang. Deswegen macht man ja auch teilweise eben noch FMTs und gibt nicht einfach die spezifischen Bakterien, die helfen. Aber ja, es sind viele Projekte auf dem Weg, die für ein besseres Verständnis sorgen sollen. Und es wird ganz viel mit gnotobiotischen Tieren gemacht. Also gnotobiotische Tiere sind Tiere, die einfach nur eine ganz bestimmte Anzahl an Keimen hat, die man genau bestimmt hat. Also es gibt zum Beispiel Mäuse, die haben genau 12 verschiedene Bakterienstämme. Diese Stämme sollen immer möglichst unser gesamtes Mikrobiom möglichst gut repräsentieren. Und diese Studien werden dann gemacht in diesen Tieren, um dieses Zusammenspiel besser verstehen zu können. Weil in unserem Mikrobiom hat es ungefähr 1000 verschiedene Bakterien und potenziell können alle miteinander interagieren. Und zwar nicht nur in Zweierpaaren, sondern auch in Dreier-, Vierer- und so weiter. Und wenn man das nur mal für die 12 Stämme durchrechnet, ist das schon extrem komplex. Und deswegen müssen wir die Komplexität reduzieren, um ein besseres Verständnis zu bekommen.
Mhm. Und die 12 Stämme, sind die schon da oder ist das irgendwie gezüchtet worden oder eine Mutation? Oder?
Genau, also man hat angefangen mit komplett keimfreien Tieren. Also die wurden so gezüchtet, die wurden steril aus der Mutter geholt, auch per Kaiserschnitt und dann aber auch steril gehalten. Dadurch wurden so die ersten keimfreien Mäuse generiert. Und irgendwann später hat man diese keimfreien Mäuse dann aufgrund von dem Mikrobiom, das man gesehen hat, hat man 12 Stämme ausgewählt, die das relativ gut repräsentieren und hat es diesen Mäusen dann gegeben. Das wird dann regelmäßig überprüft, ob die noch alle vorhanden sind. Und ob die so vorhanden sind, wie sie sein sollen. Genau, und so wurden diese Mäuse gemacht.
Da würde mich jetzt auch noch interessieren, Mäuse sind ja häufig Versuchstiere. Wir haben jetzt auch schon einiges gehört. Du hast ganz am Anfang auch kurz erwähnt, wie das ist mit den Zersetzungen der Zucker, dass das Mikrobiom wichtig ist für die ganze Verdauung und so. Macht das wirklich einen großen Unterschied, ob man jetzt die Versuche in Mäusen macht, vielleicht noch in anderen Tieren und dann auf den Mensch schaut?
Es kommt immer ein bisschen auf das drauf an, was man sich gerade anschaut in dem Moment. Das kann einen enormen Unterschied haben und das kann wirklich quasi nichts, was man in der Maus zum Beispiel gefunden hat, auf den Mensch übertragbar sein. Und dann gibt es wieder andere Fälle, wo es extrem gut übertragbar ist, also wo man es quasi 1:1 auf den Mensch so anwenden kann. Mit dem Mikrobiom, ich meine, die Maus hat zum Beispiel schon eine ganz andere Ernährung und deswegen gibt es da sicher auch nochmal einen anderen Einfluss. Genau, deswegen geht man aber auch diese Versuche so schrittweise an. Also bei einer klinischen Studie, man macht wirklich erst Versuche in sehr häufig in Mäusen als Versuchstieren, manchmal dann auch noch anderen Spezies, bevor man dann auf den Mensch übergeht. Aber es kann, also dieser Schritt von dieser Tierstudie zur Humanstudie ist extrem groß und der kann oft scheitern.
Wo siehst du denn dieses ganze Feld in Zukunft so ein bisschen hinwandern?
Also ich glaube, Humanstudien sind extrem wichtig für unser Verständnis. Allerdings sind sie auch extrem schwierig, weil wenn wir von Versuchstieren reden, die sind genetisch eigentlich alle mehr oder weniger gleich, bis auf sehr kleine Differenzen. Was bei Menschen natürlich haben wir eine extrem große genetische Streuung. Und dann gerade aber auch, wenn wir Mikrobiom haben, einfach die äußeren Umstände so enorme Einflüsse. Das heißt, in einem Labor mit Versuchstieren, wir kontrollieren die genaue Ernährung, wir kontrollieren den Tag-Nacht-Zyklus, wir kontrollieren Stress, also wir kontrollieren so viele Faktoren und das sind alles Faktoren, die bei humanen Studien mit reinspielen. Und da ein Verständnis zu bekommen, so ein grundlegendes Verständnis, ist dadurch einfach wahnsinnig schwierig.
Vielleicht möchtest du noch kurz einen Ausblick geben zu deinem Forschungsgebiet, weil du vorhin gesagt hast, du möchtest da jetzt auch so ein bisschen rein in ein neues Gebiet als bisher.
Genau, also bisher habe ich mich ja recht viel mit so Infektionen, hauptsächlich mit Salmonella, aber auch E. coli beschäftigt und wie wir diese verhindern können, beziehungsweise auch Übertragungen verhindern können. Und mein zukünftiges Forschungsgebiet soll sich jetzt mit der neugeborenen Immunologie beschäftigen und aber auch, was das Mikrobiom für einen Einfluss drauf hat. Und mich fasziniert es einfach wahnsinnig, wie viel eben in diesem kurzen ersten Jahr von unserem Leben richtig oder falsch gehen kann. Und das besser zu verstehen, das ist mir ein großes Anliegen in meiner zukünftigen Forscherkarriere.
Ja, jetzt haben wir eine ganze Menge gehört. Wenn wir es nochmal zusammenfassen, also das Mikrobiom spielt eine große Rolle. Vieles ist uns bekannt, noch viel mehr scheint mir, ist uns nicht bekannt. Was wäre denn so die Utopie, was man jetzt wirklich rausfinden könnte oder müsste noch?
Oh Gott, also es wäre einfach schon ein wahnsinnig großer Schritt, wenn man wirklich für einige Krankheiten sagen könnte, die werden wirklich durch diese Bakterien verursacht oder verbessert und dadurch wirklich dann Behandlungen für die betroffenen Patienten aufbauen könnten. Also das wäre schon ein riesiger Schritt und das wäre toll, wenn wir sowas machen könnten.
Ja, vielleicht auch Probiotika oder die wirklich ganz speziell dann eingesetzt werden könnten.
Genau, und auch also dieses Verständnis für siedeln sie an, schaffen wir es, die anzusiedeln, was müssen wir dafür machen? Also.
Ja, sehr spannend. Dann hoffen wir, dass wir unserem Mikrobiom zukünftig vielleicht was Gutes tun. Wir haben gehört, Stress ist nicht sehr gut. Das sollte man tunlichst vermeiden. Auch die Ernährung spielt eine Rolle. Wir sollten vermutlich mehr auch auf Rohkost setzen oder auf Kost, die jetzt nicht prozessiert wurde. Also Finger weg von den Tiefkühlprodukten und industriell gefertigten Tortellini und Gnocchi und was es da sonst nicht auch alles gibt. Eigentlich komplette, riesige Regale voll, wenn man das mal so sagen darf. Das sollte man auch machen und so ein bisschen im Auge behalten, auch wie sich das auswirkt, das ist sicher ein spannendes Forschungsfeld. Wir hoffen aber, dass es nicht zu diesem oder dass dieses Aussterben vielleicht nicht so voranschreitet, wie es jetzt voranschreitet. Weil das Schlimmste, was uns passieren könnte, wäre ja, dass wir unseren eigenen Schutzwall dann wirklich zerstören, oder? Und dann noch anfälliger werden für solche, sagen wir, Zivilisationskrankheiten, eben wie eben schon genannt, auch Diabetes oder Asthma oder Ähnliches, was schlimm ist. Damit bedanke ich mich bei dir, Verena. Vielen Dank für diese sehr coolen Einblicke. Du hast dir einen Song gewünscht. Welchen hast du dir gewünscht?
Genau, nachdem ich jetzt schon eine Weile in der Schweiz am Forschen bin, habe ich eine Schweizer Band ausgewählt. Die nennt sich Hecht und der Song ist einer ihrer bekanntesten, den ich aber auch sehr gern mag. Der nennt sich Kawasaki.
Sehr gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet bei Bioskop, dem Podcast der Austrian Biologist Association. Erster Montag im Monat. Wir freuen uns. Schönen Nachmittag. Danke, Verena.
Gut, danke, Julia.